Live after Lehramt. Warum kann ich mir leisten, diese ganzen ungeheuerlichen Sachen zu sagen? Weil ich es selbst erlebt habe. Der Fisch auf dem Fahrrad wird nicht glücklich. Und selbst ein Top-Fahrradfahrer wird nicht auf einem Scheiß-Fahrrad glücklich. Das muss man auch mal so deutlich sagen. Es ist nicht jede Schule die richtige für dich, aber vielleicht ja doch das Schulsystem. Und du kannst immer lernen, besser zu werden. Aber wenn du für dich erkennst, ich bin aber eigentlich ein Fisch, dann hat das keinen Zweck.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur ersten Folge von Live after Lehramt im Jahr 2025. Ich hoffe, ihr seid gut auf die andere Seite gekommen des Jahreswechsels. Ich hoffe, ihr hattet ein paar ruhige Tage, in denen ihr Kraft sammeln konntet. Für diejenigen, die aktuell im Unterrichtsgeschehen eingebunden sind, geht's ja jetzt auf die Zielgerade zu den Halbjahreszeugnissen 2025. Ja, und ich weiß, für den ein oder anderen lag da in den Weihnachtsferien ein riesiger Korrekturstapel, vielleicht ja auch mehrere, bis zu 7, hat mir jetzt neulich jemand zugetragen. Okay, dann war das nicht so viel mit dem Kraftschöpfen. Ich hoffe dennoch, du konntest etwas durchschnaufen, weil du ja zumindest nicht in der Unterrichtshetze hängst. Auch bei uns konnte jetzt über die Weihnachtstage ein bisschen Ruhe einkehren, denn gerade im November, Dezember wurde bei uns schon ganz, ganz intensiv gewerkelt und getüftelt, allerdings nicht in der Wichtelwerkstatt, sondern eben in der Coachingwerkstatt. Denn bei uns stehen Neuerungen an zum Ende des ersten Quartals, das heißt zum März 2025 hin. Und da krempeln wir im ganzen Team jetzt im Januar, Februar nochmal die Ärmel auf oder wir krempeln sie noch mehr auf als sonst ohnehin schon, denn da ist noch einiges an Arbeit, was da anliegt. Dir kann ich schon mal sagen an dieser Stelle, falls du damit liebäugelst, 2025 zum Jahr deiner beruflichen Veränderung zu machen und falls du damit liebäugelst, das vielleicht mit unserer Begleitung zu tun, dann wäre Januar, Februar noch ein guter Startmonat, denn im Januar, Februar kannst du das noch zu den Konditionen von 2024. Wie gesagt, ab März 2025 gibt es eine Umstellung, die hat auch preisliche Folgen. Und wenn du zu unseren Preisen von 2024 zu den aktuellen Konditionen noch mit uns starten möchtest, dann solltest du dich so zeitnah wie möglich zu einem kostenfreien Erstgespräch mit uns eintragen, um dich zu informieren und dann auch eine Entscheidung zu treffen. Den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. So, jetzt habe ich gerade schon gesagt, Weihnachtsferien ist nicht für jeden Entspannung gewesen. Da lag der Korrekturschreibtisch voll und jetzt geht's auch noch in die Zielgerade hin auf die Halbjahreszeugnisse. Ich weiß, eine ganze Reihe unserer Hörerinnen und Hörer haben dieses Schuljahr auch als ihr letztes erklärt. Das ist immer so. Wir haben immer eine ganze Menge Starter, wenn die Halbjahreszeugnisse dann vom Tisch sind, die sagen, so, das gebe ich mir nicht nochmal. Das wird jetzt mein letztes Schuljahr gewesen sein und ich arbeite jetzt 6 Monate intensiv darauf hin, dass ich nicht nochmal für ein neues Schuljahr antreten muss. Und dann stellt der ein oder andere fest, hätte ich mich mal vorher begonnen, damit zu beschäftigen. Aber es ist schon noch machbar. Das bringt uns zu der Frage, Lehrberuf, kann man heutzutage eigentlich noch guten Gewissens Lehrer werden, beziehungsweise jemandem dazu raten, Lehrkraft zu werden? Diese Frage erreicht mich immer wieder, insbesondere von Lehrkräften, die Kinder haben in einem Alter, wo es jetzt in Richtung Berufswahl geht und wo die Kinder so langsam äußern, ja, ich könnte ja auch Lehrkraft werden. Da ist dann immer die Frage an mich, sag mal, Isabel, ich bin ja nun in der Mutter- oder Vaterposition, da bin ich der Prophet im eigenen Lande. Auf mich hört mein Kind gar nicht. Was sagst du denn so als Fremdwahrnehmung und auch auf Erfahrung deiner Coachings? Was soll ich meinem Kind da sagen? Also kann man heutzutage eigentlich noch guten Gewissens jemandem dazu raten, Lehrkraft zu werden? Diese Frage stellt sich ja nicht nur für BerufsanfängerInnen, sondern auch für potenzielle QuereinsteigerInnen, die mich auch immer mal wieder anschreiben und mir mitteilen, ja, ich liebäugle damit, aber ich weiß nicht so richtig. Oft sind das so abenteuerliche Geschichten aus Berlin. Also ich weiß nicht, ob ihr darüber informiert seid, aber Berlin geht ja wirklich die Extrameile, um Lehrkräfte zu gewinnen. Da gibt es Speed-Datings, absurdester Art und Weise, wo man dann mal eben entscheidet, ob man Lehrkraft wird. Und darum sind die Aussteigerzahlen in Berlin übrigens meiner Meinung nach auch so hoch, ne? Letztes Jahr 1000 Lehrkräfte in Berlin ausgestiegen. Das sind zusammen so viele wie im ganzen Land NRW im letzten Jahr, ne? Kann man mal prozentual sehen, wie Berlin da gerade vor die Wand fährt. Aber das ist ein anderes Thema. So. Kann man heutzutage überhaupt noch jemandem guten Gewissens raten, Lehrkraft zu werden? Wenn du diesem Podcast zuhörst, dann bist du ja wahrscheinlich Lehrkraft oder zumindest nahestehend diesem Thema. Ich habe dazu natürlich eine Meinung und ich denke, wenn ich dir das beantworte, dann gibt dir das auch Klarheit in deiner aktuellen Situation, auch wenn du Lehrkraft bist und bist ja nun schon diesen Berufsweg gegangen, ne? Also, grundsätzlich kann ich sagen, der Lehrberuf, den erachte ich grundsätzlich für einen wahnsinnig sinnerfüllenden Beruf, wobei man differenzieren muss zwischen dem Beruf im Kern, wie er eigentlich intendiert ist, und der Rolle, wie du sie an deinem Schulstandort ausübst. Ich denke, PädagogInnen sind sich doch relativ einig darüber, dass es hochgradig sinnstiftend ist, junge Menschen zu mündigen Teilhabern an unserer Gesellschaft zu machen, sie zur Verantwortungsübernahme zu befähigen, ihnen Werte zu tradieren, die sie zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern machen, im Sinne von Gemeinschaft, Nachhaltigkeit, soziales Miteinander, all das, was wir in unserer Gesellschaft brauchen, um sie positiv zu formen. Die Person zu sein, die jungen Menschen, die noch im Werden sind, diesen Weg begleitet und beleuchtet und ihnen vielleicht auch Türen öffnet, die sie selber nicht hätten öffnen können. Das erachte ich für eine sehr sinnvolle Rolle. Also ich glaube, die Bedeutung des Lehrberufs kann keiner wegreden. Wir brauchen Lehrkräfte und im Kern kann das ein wahnsinnig sinnstiftender Beruf sein. Und du siehst ja auch, es gibt Lehrkräfte, die das genauso empfinden. Dieser Lehrberuf, der ist nicht grundsätzlich toxisch, zersetzt, sinnfrei. Es gibt eine ganze Reihe von Lehrkräften, die empfinden und das dir unterschreiben würden, dass sie genau das jeden Tag machen, was ich gerade geschildert habe. Womit hängt das aber vielleicht zusammen? Und da kommt der Sinn der Rolle, die du ganz spezifisch mit deinen Fächern an deinem Schulstandort in deinem Bundesland ausübst, mit ins Spiel. Denn es ist ein riesiger Unterschied, ob ich zum Beispiel Grundschullehrerin in NRW an einer top geführten Grundschule mit Vision bin oder ich bin Berufsschullehrer in Bayern an einer komplett veralteten Berufsschule mit toxischem Kollegium. Lehrberuf ist ja nicht gleich Lehrberuf und auch Rolle ist nicht gleich Rolle. Das hängt enorm damit zusammen, wie die Führungskultur an der Schule ist, wie die gelebte Kollegiumsvision ist, wie die Ressourcen dieser Schule sind, beziehungsweise wie man sich im Kollegium und mit der Führung darauf verständigt hat, die wenigen Ressourcen zu nutzen und vielleicht aber ja das Kollegium als Ressource zu heben und all die Gestaltungswut, die in diesem Kollegium lebt, auch urbar zu machen. Denn auch das ist ja eine Ressource. Es geht ja nicht nur um monetäre Ressourcen, sondern auch um Teamressourcen, ne? Und da hat Führungskultur eine ganz große Rolle in all dem. Dann gibt es natürlich noch andere Faktoren, wie sind meine persönlichen Präferenzen eigentlich dem entsprechend, wie ich jeden Tag in Schule arbeite? Also komme ich überhaupt damit klar, dass ich jeden Tag vor Menschen stehe? Oder wenn nicht vor Menschen, dann doch inmitten von Menschen als Lernbegleiterin. Kommt mir das entgegen oder bin ich mega introvertiert? Bin ich super organisiert? Bin ich eher super unorganisiert? Bin ich ein Mensch, der ein höchstes Autonomiestreben hat und deswegen gar nicht gut mit Vorgaben umgehen kann? Bin ich ein Mensch, der seine Motivation aus Innovation zieht und an meiner Schule kann ich aber überhaupt nicht innovieren? Bin ich jemand, der, keine Ahnung, gestalten möchte und an meiner Schule ist das nicht möglich? Also es geht natürlich auch noch um eine persönliche Passung zu dieser Rolle, wie sie an deinem Schulstandort gelebt und von dir erwartet wird. Ja, und dann gibt es natürlich auch eine ganze Menge Vorzüge des Lehrberufs, die Hygienefaktoren sind. Was sind Hygienefaktoren? Wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann bist du damit vertraut. Das sind Faktoren aus der Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg. Frederick Herzberg war ein US-amerikanischer Professor für Arbeitswissenschaft und aber auch klinische Psychologie. Und er hat in den 1950er Jahren schon die Arbeitsmotivatoren-Theorie aufgestellt, dass es Faktoren gibt, die grundsätzlich erst einmal Unzufriedenheit vorbeugen und es gibt Faktoren, die aktiv zufrieden machen. Die Faktoren, die Unzufriedenheit vorbeugen, die setzen den Zufriedenheitsregler erstmal auf neutral Null und er nennt die sogenannte Hygienefaktoren. Das ist zum Beispiel sowas wie Arbeitsplatzsicherheit und angemessene, gute Bezahlung. Zufriedenheitsfaktoren sind das nicht. Das ist ganz deutlich. Zufriedenheitsfaktoren im Lehrberuf sind meines Erachtens sehr standortbezogen. Findest du eine gut geführte Schule mit einem Kollegium mit Vision, dann können Zufriedenheitsfaktoren noch und nöcher eintreten im Lehrberuf. Bist du als Lehrkraft stuck an einer schlecht geführten Schule mit toxischem Kollegium ohne Vision und ja, mit der Haltung der Führung, ich führe, ihr folgt, ihr habt hier gar nichts zu sagen, wo kommen wir denn dahin, wenn hier jeder mit seinem eigenen Ding, wir haben keine Kohle, wer dich also nicht sieht, dich nicht fördert, dich nicht wertschätzt, da haben wir keine Motivationsfaktoren, keine Zufriedenheitsfaktoren. Okay, da sind wir schon direkt bei den Pferdefüßen. Also, kann man das grundsätzlich empfehlen, in den Lehrberuf zu gehen? Es kommt drauf an. Ich habe gerade schon gesagt, der Sinn an sich im Lehrberuf, der ist durch die Natur des Lehrberufs gegeben. Der Sinn an deinem Standort, der ist sehr volatil, weil er von vielen, vielen Faktoren abhängt. Die liegen zum einen in der Führung, die liegen im Kollegium, die liegen natürlich irgendwie auch beim Dienstherrn, die liegen in Faktor alle Personen, die da zusammenkommen, die liegen aber natürlich auch in dir und deiner persönlichen Passung auf genau diese von dir abgeforderte Rolle. Dann gibt es Hygienefaktoren, die werden oft als Lockmittel eingesetzt. Das sind diese ganzen netten Dinge wie ich werde gut bezahlt und habe Arbeitsplatzsicherheit und irgendwann winkt die Pension. Und es gibt vielleicht Faktoren, die darüber hinaus zufrieden machen. Das ist sowas wie Wertschätzung, Verantwortungsübertragung, gesehen werden, seine Ideen umsetzen dürfen und sowas. Das leuchtet jedem ein. Das ist ein Standortfaktor. Das geht noch lange nicht an jeder Schule. Kann man denn jetzt pauschal dazu raten, Lehrkraft zu werden? Es kommt drauf an. Denn du kannst ja davon ausgehen, es gibt eine gute Chance darauf, in diesem Beruf auch glücklich zu werden. Gesetzt dem Fall, ich lande an einer gut geführten Schule mit Vision und ich habe eine persönliche Passung zu der von mir abgeforderten Rolle. Es gibt aber auch Grenzen, da zufrieden zu werden. Und die liegen darin, ja, vielleicht lande ich aber ja an einer schlecht geführten Schule. Ich bin ja gar nicht so selbstbestimmt in meiner Schulwahl. Und möglicherweise habe ich eine schlechtere Passung zur Rolle des Lehrberufs, als ich dachte. Gibt also Faktoren im Außen und im Inneren, die man von vornherein nicht so wirklich absehen kann. Aber man kommt da dran. Wie kommt man da dran? Über Coaching kann ich schon mal teasern, aber dazu kommen wir später noch. So, die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt glücklich werden kann im Lehrberuf, ist also, dass dieser Beruf zu dir passt und dass du eine bestimmte Haltung mitbringst. Denn diese Haltung, die rettet dich auch darüber, wenn deine Schule schlecht geführt ist, wenn du keine Ressourcen hast, in einem unkollegialen, toxischen Kollegium festhängst. Ja, da musst du ja dann irgendwie mit klarkommen und hoffentlich dann vielleicht dieses Setting verlassen können. Ich schildere dir jetzt mal, was mir in meinem Berufsalltag ständig begegnet. Beobachtung. Viele Lehrkräfte werden deswegen Lehrkräfte, um den warmen Nestkokon des Elternhauses nicht verlassen zu müssen und unselbstständig und unmündig bleiben zu dürfen. Bäm. Sie nutzen das Beamtentum als Verlängerung der Full-Service-Lösung, die ihnen das Elternhaus geboten hat. Und darum werden sie nicht mündig. Sie ersetzen das eine Korsett gegen das andere Korsett. Und dazwischen fehlt die Phase, in der sie sich ihrer selbst ermächtigen. Das ist jetzt sehr bedeutungsschwanger und auch sehr provokativ. Ich beobachte es täglich. Wann beobachte ich das? Das beobachte ich, wenn Menschen beginnen, sich aus dem Lehrberuf lösen zu wollen und sich plötzlich Themen stellen müssen, denen sie sich noch nie stellen mussten. Und du merkst, dass sie damit einen Wahnsinns-Struggle haben. Das sind Dinge, denen sich andere Menschen in der Phase 18 bis 25 stellen. Oder sagen wir mal 20 bis 30. Wenn sie den Studienplatz wählen und wenn sie dann aus dem Studium rausgehen und ihren ersten Arbeitsplatz sich erkämpfen und dann merken, ja, ich muss hier für mich kämpfen, ich muss mich gut verkaufen und ich muss jetzt hier irgendwie mal einen Grip an meinem Leben kriegen und die Dinge selber regeln. Klar, viele Leute auch außerhalb des Lehrberufs kriegen das nicht hin, aber ich rede jetzt von Entwicklungsaufgaben, die es zu stemmen gilt. Und ich sehe es täglich, dass viele Lehrkräfte das Beamtentum als etwas genommen haben, was ihnen ein Gerüst bietet. Ein Gerüst aus Verlässlichkeit und Sicherheit, das ihnen irgendwann zu eng wird, genau wie das Elternhaus uns irgendwann zu eng wird. Aber die Vorzüge dessen, die wollen wir gar nicht so gerne eintauschen. Weil es ist schon ganz schön, wenn ich Papa für alles in meinem Leben fragen kann. Wenn Papa noch meine Finanzen und meine Anlagen regelt und wenn ich Papa auch immer noch fragen kann, wie mache ich das denn mit dieser und jener Versicherung und wenn ich auch alle paar Monate nach Hause kommen darf zum Wäschewaschen. Ist jetzt echt überspitzt, aber das Beamtentum ist auch sowas. Es nimmt die Leute auf und es suggeriert ihnen, es ist alles für dich geregelt. Du musst dich nicht den unangenehmen Wettbewerb des Arbeitsmarktes stellen. Du musst nicht lernen, dich selbst zu verkaufen. Du hast bei uns eine sichere Anlage, denn du kriegst ja eine Pension irgendwann. Du verdienst bei uns gut Geld, also hab ein schönes Leben. Und du bist auch noch privat versichert, kriegst immer direkt den Praxistermin. Du bist mit bestimmten Dingen nicht konfrontiert, in die andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und andere Studierende reinwachsen, die ins kalte Wasser des Lebens gestoßen werden. Und du willst dich schon irgendwie aus deinem Elternhaus lösen, aber auch nicht so ganz. Und so ein bisschen Nestwärme soll ja auch bleiben. Auch wenn es dich nervt, auch wenn es dich wütend macht. Und in der Situation sind viele Lehrkräfte. Ich weiß, das tut jetzt vielleicht weh, das provoziert auch. Und vielleicht stimmt es ja in deinem Fall auch gar nicht. Das muss ja immer mitgesagt werden, ne? Ich gebe hier Beobachtungen wieder. Aber Beobachtungen, die ich hundertfach, wenn nicht sogar tausendfach gemacht habe. Das Beamtentum kann für manche Personen der Excuse sein, warum man gar nicht erst mündig geworden ist. Und ich habe dazu mal eine Podcast-Folge gemacht. Das ist die Folge 94 und die heißt Dein 18-jähriges Ich will antworten. Warum? Weil sich in dem Moment, wo du dich aus dem Lehrberuf lösen willst, die Entwicklungsaufgaben der 18-Jährigen stellen, vor denen du immer noch genauso viel Angst hast wie als 18-Jähriger. Und die gilt es zu überwinden. Und wir sehen das täglich in unseren Coachings, wie sich Menschen diesen Ängsten stellen, aber wie viel Angst es ihnen auch tatsächlich macht, auf dem Arbeitsmarkt eine selbstbewusste Appearance zu machen, eine Personenmarke zu werden, damit umzugehen, dass man auch abgelehnt wird, dass man sich gut verkaufen muss, damit umzugehen, dass man nicht mehr so viel Geld verdient und dass Geld und Einkommen 1:1 an Leistungen gekoppelt ist. Das wünscht man sich ja im Lehrberuf gerne, aber doch irgendwie in einer softeren Version, ne? Nicht mit allen Konsequenzen. Nicht mit der Konsequenz, wenn ich nicht viel leiste, dann kriege ich auch wenig. Sondern, ja, ich kriege ja schon A13 und wenn ich mehr leiste, kriege ich mehr. Das hätten wir ja alle gerne als Lehrkräfte. Aber dass dann tatsächlich Gehalt an faktische Leistung gebunden ist, oh, das macht Angst. Es gibt also eine ganze Menge Mindset-Fragen, die da dran hängen. Und jetzt kann ich dir schon mal spoilern, es gibt aber auch junge Menschen, die haben dieses Nestwärme-Mindset nicht und dieses Unmündigkeits-Mindset, sondern die gehen mit Souveränität in den Lehrberuf. Die wählen mit Souveränität den Lehrberuf als ihren Weg und mit Pragmatismus. Und die werden niemals so abhängig vom Lehrberuf, wie es diejenigen sind, die aus reiner Neediness in den Lehrberuf reingehen. Was für eine Neediness? Naja, die Neediness, Sicherheit zu bekommen. Etwas zu bekommen, ein Gerüst, das für mich sorgt, statt selbst für mich zu sorgen. Ich brauche den Lehrberuf und vor allen Dingen das Beamtentum als Krücke, als Puffer zur Welt, damit ich mich bestimmten Lebensaufgaben nicht stellen muss. Und für Personen, die aus diesem Grund den Lehrberuf wählen, ist das genau die falsche Wahl. Für Personen, die aus einer Situation der Stärke den Lehrberuf wählen, egal wie jung sie sind oder wie alt, denen hat all das Herausfordernde im Lehrberuf weniger an als die Leute, die aus Angewiesenheit da reingehen. Im besten Falle tritt jemand den Lehrberuf an mit einer Haltung von pragmatisch statt romantisch. Leistungsbereit, aber nicht Selbstaufgabe. Emotional klar abgegrenzt statt emotional überidentifiziert. Denn diejenigen, die emotional überidentifiziert sind mit der Lehrerrolle, die werten sich selbst am Helfen auf. Auch dazu hatten wir schon eine Podcast-Folge. Helfersyndrom, scroll mal durch. Ja, wenn du den Lehrberuf benutzt dadurch, dass dich ständig wer braucht, weil du dein mickriges Selbstwertgefühl täglich darin aufgewertet sehen musst, dass du irgendwem hilfst, dann bist du natürlich angewiesen auf den Lehrberuf. Weil wenn du plötzlich keinen Beruf mehr hast, wo du hilfst, was machst du denn dann mit deinem Leben und deinem Selbstwertgefühl? Am besten fahren die Leute im Lehrberuf, am gesündesten fahren die Leute im Lehrberuf, die das mit einem gewissen Pragmatismus, mit Leistungsbereitschaft und emotionaler Klarheit angehen. Also aus einer Position der Stärke den Lehrberuf wählen. Wer so in den Lehrberuf geht, der steht sowieso schon auf eigenen Beinen. Der braucht die Verbeamtung nicht, um ihn aufrechtzuerhalten, sondern der kann den Lehrberuf im Zweifelsfall auch auf diesen zwei Beinen verlassen. Ich habe da ein Beispiel vor Augen, ist eine alte Bekannte von mir, Lina, die war gar nicht erst Lehrkraft, sondern die war zuallererst Krankenschwester. In diesem Krankenschwesterberuf hat sie dann begonnen, Sonderpädagogik zu studieren und jetzt ist sie quer eingestiegen in den Lehrberuf. Mit all der Lebenserfahrung, die sie hat als Krankenschwester in diesem ja auch enorm stressgetriebenen Beruf, der auch nicht gut bezahlt wird, weiß sie jetzt ganz genau, warum sie in den Lehrberuf geht, wo da ihre Grenzen sind, wie viel sie reingibt und wie viel auch nicht. Und sie weiß, vielleicht höre ich da auch mal irgendwann wieder auf. Sie geht aus einer Position der Stärke in den Lehrberuf und da fährt sie jetzt auch gut. Dann habe ich ein anderes Beispiel für dich. Nils, ebenso Quereinsteiger, in seinem ersten Leben Fremdsprachenkorrespondent, der dann in Berufsnot gekommen ist und aus dem Grund in den Lehrberuf quer eingestiegen ist, mit 2 modernen Fremdsprachen. Das ist ja wenigstens sicher, in den Lehrberuf zu gehen. Jetzt ist Nils super unhappy und hat den ersten Burnout hinter sich und versucht irgendwie aus diesem Lehrberuf wieder rauszukommen in seinen ersten Beruf, nämlich Fremdsprachenkorrespondent. 2 Personen, 2 Quereinsteiger, vollkommen unterschiedliche Storys. Und das gibt es natürlich nicht nur bei QuereinsteigerInnen, sondern auch bei SchülerInnen. Die einen sind im Leben schon mit 2 Beinen angekommen, beziehungsweise haben schon geschafft. Ihr Elternhaus hat es ihnen vielleicht ja auch ermöglicht, eine gewisse Haltung zu akquirieren. Und die anderen hängen noch maximal am Rockzipfel und wünschen sich jetzt was Sicheres zu machen, wo sie eigentlich gar nicht richtig groß werden müssen. Das klingt ultra hart. Aber vielleicht musst du es auch mal in der Härte hören. Und ich sage ja auch gar nicht, dass das bei dir der Fall ist. Ich sage, dass ich das vielfach beobachte. Wenn du jetzt derjenige bist oder diejenige, dessen Kind gerne in den Lehrberuf möchte, dann tust du deinem Kind einen guten Gefallen, wenn du einen Dritten an Bord holst, mit dem dein Kind diese Berufswahl bespiegeln kann. Denn du bist der Prophet im eigenen Lande. Dein Kind hat ja nun wirklich wahrscheinlich 15, 16, 17 Jahre gesehen, wie du im Lehrberuf agierst. Und aus irgendwelchen Gründen hat es jetzt das Gefühl, das könnte ich auch. Da kommst du aber nicht dran, du bist zu nah an deinem Kind. Wenn du deinem Kind was Gutes tun möchtest, dann sponsere ihm oder ihr ein Berufsfindungscoaching nach dem Abi. Kostet schon 2000 Euro, aber dafür tappt es nicht in die Fallen, in die vielleicht du ja getappt bist. Vielleicht traut es sich, eine Berufswahl zu treffen, die du dich nie getraut hast. Und wenn du selbst in der Situation bist, und ich rede hier gar nicht über dein Kind, sondern du fühlst dich jetzt gerade angesprochen, dann mach dieses längst überfällige Coaching, das du mit 18 schon gebraucht hättest. Denn du schaffst es selbst nicht, dich diesen Lebensfragen distanziert zu stellen. Vielleicht hast du das schon seit Jahren versucht, vielleicht hast du es schon seit Jahrzehnten versucht. Vielleicht ist das dein Wake-up-Call, dass du dich Entwicklungsaufgaben stellen musst, um im Lehrberuf entweder glücklich zu werden oder die Kraft aufraffen kannst, ihn zu verlassen. Ich fasse also nochmal zusammen. Heutzutage noch Lehrer werden? Ja, unbedingt. Wir brauchen Lehrkräfte. Und der Lehrberuf ist ein enorm sinnerfüllender, beziehungsweise er hat das Potenzial dazu. Er hat aber das Potenzial nur dann, wenn du die Passung zu deiner Rolle mitbringst. Was soll der Fisch auf dem Fahrrad, frage ich dich. Du musst die Passung zu deiner Rolle mitbringen. Und es ist aber auch vom Außen abhängig, nämlich von der konkreten Dienststelle, an der du da hängst. Wie wird Führung da gelebt? Und wie agiert das Kollegium miteinander, um eine Vision anzustreben, um besser zu werden? Denn das entscheidet auch massiv über dein Qualitätsempfinden im Lehrberuf. Lass dich also nicht vergleichen mit Lehrkräften, die ja alle so happy sind im Beruf. Ja, vielleicht sind die an Schulen, die ganz anders geführt sind. Vielleicht haben sie eine viel höhere Passung durch Persönlichkeitsmerkmale und Werte zu der von ihnen abgeforderten Rolle oder alles zusammen. Man kann niemandem pauschal raten für oder wider den Lehrberuf. Man kann sagen, ja, es hat seine Berechtigung, Lehrkraft zu werden. Und es birgt das Potenzial, darin sehr glücklich zu werden. Aber der Fisch auf dem Fahrrad wird nicht glücklich. Und selbst ein Top-Fahrradfahrer wird nicht auf einem Scheiß-Fahrrad glücklich. Das muss man auch mal so deutlich sagen. Es ist nicht jede Schule die richtige für dich, aber vielleicht ja doch das Schulsystem. Und du kannst immer lernen, besser zu werden. Aber wenn du für dich erkennst, ich bin aber eigentlich ein Fisch, dann hat das keinen Zweck, ja? Warum kann ich mir leisten, diese ganzen ungeheuerlichen Sachen zu sagen? Weil ich es selbst erlebt habe und weil das meine Story war, wie die Story vieler anderer Lehrkräfte. Auch für mich hat Papa alles gemacht oder Mama. Ich hing auch an diesem Rockzipfel Vielleicht nicht faktisch, vielleicht nicht direkt, aber emotional auf jeden Fall. Ich hatte nicht laufen gelernt und aus diesen Gründen habe ich mich überhaupt erst für den Lehrberuf entschieden. Aus Neediness, weil in dem Moment, wo meine erste Berufsalternative weggefallen ist, ich nicht mehr wusste, was ich machen soll und dann in den Sicherheitsmodus gesnappt bin. Das ist ein schlechter Grund, Lehrkraft zu werden. Auch wenn ich eine gute Lehrkraft war, aber zu welchem Preis? Wie sehr musste ich mich verbiegen, um mir das täglich abzufordern? Und da ist eben die mangelnde Passung tatsächlich zur Rolle und dann auch noch der Schulstandort. Das kam bei mir alles zusammen und darum erlaube ich mir, dir diese Erkenntnisse auch in dieser Deutlichkeit zu sagen, weil ich sie ständig reproduziert finde. Und ich möchte dir oder deinem Kind durch diese Deutlichkeit auch einiges ersparen. Denn es bringt nichts, hier immer nur durch die Blume zu reden. Es muss auch jemanden geben, der dir liebevolle Truthbombs serviert. Auch wenn es vielleicht gar nicht deine Geschichte ist. Und du darfst ja jetzt mit dieser Information machen, was du möchtest. Du darfst auch entscheiden, nein, sie redet da nicht von mir. Vielleicht merkst du aber auch gerade, oh Mist, ey, da ist jetzt mehr dran, als ich mir gewünscht hätte. Oder vielleicht geht's da auch um dein Kind und du siehst diese Eigenständigkeit nicht, aber es fällt dir auch schwer zu beurteilen, weil dein Kind dir nicht alles eröffnet. Darum tu deinem Kind einen Gefallen und sponsere ihm oder ihr ein Coaching. Und wenn du selber in der Situation bist, etwas ändern zu wollen und du hast schon so viel probiert und du hast aber irgendwie nie den richtigen Zugang gefunden, du erwägst, vielleicht mit uns zu arbeiten, dann mach 2025 zum Jahr, in dem du mit uns arbeitest. Du hast im Januar und Februar noch die Chance, das zu unseren Konditionen von 2024 zu tun. Also trag dich gerne ein zu einem kostenfreien Erstgespräch. Wenn du diese Themen als deine erkannt hast, dann stehst du vor größeren Entwicklungsaufgaben. Es ist nicht mal eben getan durch ein bisschen Zeitmanagement oder sonstige Kosmetik. Es ist nur getan durch intensives Hingucken und wirklich was verändern wollen. Das kannst du gerne mit uns tun, da bist du herzlich zu eingeladen. Hiermit ist das Jahr 2025 eröffnet, direkt mal mit einem kleinen Bam. Und ich sage dir alles Gute und wir hören uns nächste Woche.